Jugendmode, global kodiert und textilkünstlerisch reflektiert. So der Titel eines Kunstmodeprojekts, an dem Studierende aus 3 Nationen teilgenommen haben. Das Projekt fand ca. 300 Kilometer von der Grenze zu China in Almaty in Kasachstan statt. Studentinnen und Dozentinnen der PH Freiburg waren in Almaty zu Gast und haben mit kasachischen und tschetschenischen Studentinnen aus Grozny zusammengearbeitet. Mein Name ist Monika Löffler, an den Reglern ist Julian Burkhardt und zu Gast sind Annemarie Grundmeier, Professorin für Mode- und Textilwissenschaften und ihre Didaktik hier an der PH. Ulrike Weiß, Künstlerin und Kunstpädagogin, die viel in der Welt unterwegs ist und war und an der PH mit Studierenden im Fach Kunst auch arbeitet. Und 2 Studierende, die dabei waren, Renate Bold und Alexandra Sichwart.
Hallo.
Herzlich willkommen hier im Studio. Ja. Frau Grundmeier, Jugendmode global kodiert und textilkünstlerisch reflektiert. Komplizierter Titel. Mhm. Jetzt verstehe ich ja Kodierung als Verschlüsselung. Das heißt, um Jugendmode zu verstehen, muss man sie ja auch erstmal entschlüsseln. Steckt das dahinter oder wie darf ich das verstehen?
Ja, so in etwa. Es geht darum, dass Mode grundsätzlich ein Code von Jugendkulturen ist. Und deswegen war auch ein Teil dieses Seminars, das in 2 Vorträgen dargestellt wurde. Einmal, wie hat sich die Jugendmode in Europa entwickelt? Was sind heute typische jugendkulturelle Szenen? Wie sind die aufgestellt? Und welche Bedeutung hat da jeweils Mode als Code?
Und in Bezug auf Kasachstan, komplett andere Kultur, komplett andere Soziokultur auch?
Genau, und da kommt dieses global kodiert schon hinein, denn für mich, die ich das allererste Mal in Kasachstan war, war es so, dass ich überrascht war, wie europäisch die Mode war. Ich hatte also gedacht, dass es die nationalen Unterschiede größer seien. Es gibt dort eine Nationaltracht, die es bei uns nicht gibt. Bei uns gibt es regionale Trachten. Denken wir einfach mal an die Gutacher-Tracht hier im Schwarzwald.
Die Bollenhütte, ne? Ja.
Ganz genau, die sogenannte Bollenhut-Tracht. Aber dort hat sich die Mode für uns, gerade bei den Studierenden, mit denen wir zusammengearbeitet haben, auch als sehr europäisch gezeigt.
Und wie stelle ich mir diese traditionelle Tracht vor, die in Kasachstan getragen wird, also die Landestracht? Wie sieht die aus?
Also das, was die Jugendlichen als Landestracht getragen haben, waren dann bei den Frauen lange Kleider in bunten Farben und bei den Männern lange Mäntel mit entsprechenden Bedeckung, Kopfbedeckung, so eine Art Hut, kann man sagen.
Aus künstlerischer Perspektive, also diese Unterschiede unserer Jugendmode und eben die vermutlich auch anderen Stoffen etc., Frau Weiß, wie war das für Sie? Waren Sie vorher schon mal in Kasachstan? Wussten Sie schon, wie sich das ausdrücken wird dort vor Ort?
Ja, ich war vor 4 Jahren schon mal an derselben Universität eingeladen und habe allerdings im Bereich freie Kunst unterrichtet. Und wie der Titel unseres Projekts halt schon sagt, textilkünstlerisch, heißt eigentlich genau definiert designerisch in dem Fall. Also wir haben nicht freikünstlerisch gearbeitet, haben deswegen auch nicht allgemeine künstlerische Themen bedient, sondern wir haben das Modethema in seinem designerischen Aspekt aufgegriffen. Und da ging es im Wesentlichen wegen der Kürze der Zeit um Zeichnung, Modegrafik, Fotografie, visuelle Medien und nicht so sehr um Stoffe.
Aber die Stoffauswahl schlussendlich spielt ja auch beim Design eine große Rolle. Ich kann mir vorstellen, dass die einfach anders ist vor Ort, also in Kasachstan.
Ist die große Frage. Man erlebt das inzwischen, wenn man in alle möglichen Länder der Welt reist, findet man im Wesentlichen synthetische Stoffe, die international produziert werden, verkauft werden, benutzt werden. Und dann, wenn man lange genug sucht, findet man die wirklich einheimischen, gewebten, designten Stoffe aus den Materialien des Landes. Aber das wusste ich schon und ich wusste aber, dass das unser Projekt nicht in erster Linie berühren wird. Mhm. Und von daher war das nicht so im Vordergrund.
Kunst ist ja auch eine Form von Sprache, genauso wie Mode natürlich auch ein Medium einfach ist, um sich auszudrücken. Und vor allem natürlich in Jugendkulturen würde mich an der Stelle interessieren, wie Sie da rangegangen sind, das überhaupt gemeinsam zu bearbeiten. Es waren ja 3 Nationen dann auch vor Ort. Also sprachlich natürlich nicht ganz so einfach. Dann die Vorstellungen, also dass sich näher kommen und dann künstlerisch tätig sein. Wie sind Sie da dran gegangen, Frau Weiß?
Also das ist eine Erfahrung, die ich schon auch in anderen islamischen, unter anderem Ländern gemacht habe, dass die Kunst eigentlich das beste, künstlerisches, praktisches Arbeiten eigentlich das beste Mittel ist, ohne allzu viel Sprachkenntnisse miteinander im praktischen Arbeiten in Kontakt zu kommen. Und so haben wir dann auch erstmal direkt angefangen, dass ich ein paar Aufgaben gestellt habe, die auf das Wissen der Studierenden aufbauen, die akademisch zumeist sehr gut ausgebildet waren, die Tschetschenen und die Kasachen, von uns weiß ich es ja, und habe Aufgaben gestellt, die das freie künstlerisch-designerische geholfen haben, das zu entwickeln.
Wie sah so eine Aufgabe aus? Also nur, dass wir es uns vielleicht vorstellen können.
Ja, unsere erste Aufgabe war einfach die, jeder hat einen ganzen Bestand von Modezeichnungen mitgebracht, jede Nationalität. Dann wurden die ausgetauscht in den internationalen Kleingruppen und jeder hat sich ein Modell rausgesucht, das ihm gefällt und hat da nach diesem Modell über eine Schablone, kann man sagen, eine freikünstlerische Collage erstellt.
Das heißt, Sie beide, Frau Bold und Frau Sichwart, Sie haben dann in einer quasi trinationalen Gruppe dann jeweils auch gearbeitet. Was waren da Ihre Erlebnisse und Erfahrungen, so sich quasi künstlerisch auszutauschen, aber sicherlich sprachlich auch an der einen oder anderen Stelle? Sicher auch zu schwimmen vielleicht?
Ich hatte das Glück, mit der Alexandra eben zusammen in meinem Team zu sein. Sie spricht Russisch und hat sehr viel übersetzt. aber es war auch eigentlich... Man konnte irgendwann schon so, ich weiß leider nicht mehr die Vokabeln, aber sowas wie schön oder ich mag das, dass man sich einfach schon mal Kommentare geben konnte oder einfach auch ganz viel gucken. Also eben, wie Frau Weiß eben schon gesagt hat, das war einfach eine Möglichkeit, einfach zu machen und einfach zu gucken und dann rumzugehen und sich inspirieren zu lassen und zu sehen, sind da Unterschiede zwischen den Kulturen oder ja, einfach da zu arbeiten.
Und für Sie? Sie sprechen Russisch, das heißt, Sie haben ja in dem Bereich vielleicht dann schon auch noch andere Erfahrungen als die anderen.
Ich bin in Kasachstan geboren, aber mit 4 Jahren dann nach Deutschland gekommen und ich habe eben mit meinen Eltern Russisch gesprochen, deshalb konnte ich das noch ein bisschen und das hat auf jeden Fall geholfen, unter den Kleingruppen dann so die Kommunikation zu verbessern, wobei gerade während dem künstlerischen Arbeiten würde ich sagen, dass vieles auch nonverbal passiert. Man kann ja durch ein Lächeln zeigen, das gefällt mir, was du da machst. Und das hat auch funktioniert.
War das Ihre erste Reise nach Kasachstan?
Ja, tatsächlich die erste Reise.
Wow. Und in diesen Kleingruppen haben Sie ja, Sie haben Entwürfe mitgebracht, die Sie hier vermutlich gemacht haben?
Ne? Wir haben vor allem auch Zeitschriften mitgebracht, aus denen wir dann ganz viel rausgenommen haben. Auch da eben nochmal geguckt haben, was sind die Unterschiede zwischen den Kulturen? Ist es auch gleich vielleicht?
Es ist gut, dass Sie es ansprechen, das wollte ich nämlich gerade wissen. Was haben Sie denn festgestellt? Also man hat ja von außen betrachtet immer so Vorstellungen, dass es so große Unterschiede vielleicht gibt. Also 300 Kilometer von der chinesischen Grenze entfernt, das ist einfach räumlich so weit, dass man dann denkt, dass viele Dinge auch anders sind. Muss ja aber nicht sein. Was war denn wirklich anders?
Also ein Punkt war zum Beispiel das Uni-Outfit, würde ich jetzt mal sagen.
Eine Uniform quasi?
Ja, auch. Also wir hier in Deutschland allgemein, da gehen wir in die Universität so, wie wir einfach möchten, ganz normal, leger, ohne groß nachzudenken. Sind die Schultern bedeckt oder nicht? Habe ich eine Shorts an oder nicht? Und in Kasachstan ist es dann ein bisschen strenger, würde ich sagen. Also die gucken dann schon, dass die Schultern bedeckt sind oder langärmlich und dass der Rock nicht zu kurz ist, also bis zu den Knien oder über dem Knie. Aber doch sehr europäisch, würde ich sagen. Und bei den Tschetschenen war das so, da gab es klar eine Kleiderordnung. Also es muss ein langer schwarzer Rock und eine weiße Bluse sein, sonst wären sie gar nicht in die Uni reingelassen.
Also auch farblich, ganz klar.
Genau.
Kein pinkes Oberteil genau. Und blaue Hose wäre jetzt nicht.
Genau, und Hosen schon gar nicht. Und bei den meisten auch ein locker gebundenes Kopftuch.
Wo gab es Gemeinsamkeiten dann? Also jetzt haben wir ja Unterschiede, aber wo gab es auch Gemeinsamkeiten?
Also ich würde sagen, vor allem zwischen, also jetzt Kasachstan und Deutschland, da gab es zwischen der Alltagskleidung keine großen Unterschiede. Also einfach dieses Jeans, ein Shirt, eine Bluse, ein Top. Also da würde ich sagen, oder auch Kleider, das war schon sehr ähnlich.
Was Sie jetzt gerade beschrieben haben, auch eben keine Hose anzuziehen, beziehungsweise Schultern bedecken und so weiter, das ist ja auch ein Stück weit Inszenierung von Körperlichkeit, von jetzt in dem Fall natürlich Weiblichkeit auch. Haben Sie da Unterschiede vielleicht auch festgestellt? Vielleicht die Frage auch an Sie, Frau Grundmeier.
Also die Inszenierung von Weiblichkeit war eine andere. Das würde ich ganz deutlich so sehen. Man hat es sowohl bei den kasachischen Studentinnen gesehen, wie auch bei den tschetschenischen Studentinnen. Weiblichkeit wurde viel deutlicher inszeniert als bei uns. Das heißt, ein gepflegtes Äußeres war ihnen wichtig. Viele tragen ihre Haare offen. Die sind eben typischerweise sehr dunkel und sehr lang. Dadurch wirken sie einfach schon mal weiblich und sie legen auch auf weibliche Mode Wert. Also auch der Stil, Röcke zu tragen, Kleider zu tragen, ist etwas, was von ihnen bevorzugter angenommen wird, soweit ich es beobachten konnte, als beispielsweise von unseren Studierenden. Die waren dann eher ein bisschen erstaunt, wie groß sozusagen die Koffer der tschetschenischen Studentinnen waren, die sie mitgebracht haben, um sich über Bekleidung dort auch in Szene zu setzen.
Und die Männer?
Ja, die Männer, da gab es ja nur drei. Leider keinen von unserer Seite. Deswegen habe ich auch eben gesagt, Gott sei Dank, waren noch drei dabei. Ich hätte mich gefreut, wenn auch von unserer Seite aus wenigstens ein Mann dabei gewesen wäre. Es kam aus Tschetschenien ein junger Mann und zwei kasachische Studierende. Und der Tschetschene war sehr designaffin, sehr interessiert, vor allen Dingen an italienischer Luxusmode und auch sehr auf sein Outfit bedacht. Die beiden kasachischen Studierenden waren meiner Ansicht nach ein bisschen lässiger und auch bequemer, komfortabler unterwegs, aber haben auch sozusagen da die Bedeutung von Mode entdeckt, waren aber eigentlich eher Künstler und ich würde sagen, er war so eher so der Designer.
Wenn Sie Künstler schon ansprechen, Frau Weiß, wie war denn der Unterschied vielleicht auch im Arbeiten? Zum einen in Bezug auf die Inszenierung von Weiblichkeit auch, also Sie haben ja gemeinsam designt, gab es da interessante interkulturelle Entwicklungen, die Sie beschreiben könnten?
Ich habe das jetzt gerade noch mal verfolgt, als ich das ganze dokumentarische Material gesehen habe. Und das ist tatsächlich wahr, dass von der ersten Inszenierung, da haben wir so eine Art Dokumentation gemacht und haben drei Outfits bei allen drei Nationalitäten einzeln ganz sachlich fotografiert. Und da war das, was Frau Grundmeier gerade gesagt hat, ganz deutlich zu sehen, wie weiblich und schön, fast schon nicht mehr in unser Jahrhundert gehörend, sich die anderen Frauen inszeniert haben, im Gegensatz zu unseren. Also der Stil, die Weiblichkeit. Aber Projektziel war ja, diese Outfits zu kombinieren und quasi ein trinationales Kombinationsoutfit zu haben, was ein bisschen der Zeit entspricht, wo man sich wohlfühlt und ausprobiert. Und das ist tatsächlich wahr. Also wenn man sich die Fotos der Modeschau, die wir zum Schluss hatten, so ein kleines Defilé, anschaut, da laufen plötzlich die Tschetscheninnen, die mit schwarzem Rock und weißer Bluse auftraten am Anfang, auch mit knielangen Röcken und durchsichtigen Strumpfhosen und zum Teil auch armfrei, ohne Kopftuch, mit Hut und Sonnenbrille entlang. Zum Beispiel Renate hatte einen Hut dabei, so eine Art Melone, der war sehr gefragt. Den wollten eigentlich dann alle zu ihrem Outfit dazu haben und der hat dann die Runde gemacht.
Okay,
also das hat sich verwandelt und man hat, selbst in diesen kurzen Tagen, wo wir nur so ein bisschen probiert haben, hat sich gezeigt, wie da so ein Interesse und so eine Öffnung ist, ohne aber das andere fallen zu lassen, also die Tradition und die eigenen kulturellen Kleider.
Habt ihr das dann auch ausprobiert? Stecktet ihr dann auch mal in der traditionelleren Kleidung?
Ja, also für eben das gemischte Outfit hatte ich ein Kleid an, das war von einer aus Tschetschenien. Und es war ein ganz langes schwarzes Kleid, auch spitze allerdings. Also es war so eigentlich durchsichtig, aber die tragen auch nochmal ein langes Kleid drunter. Ja, das hatte ich auf jeden Fall an und dann haben wir viel mit Accessoires gearbeitet. Also halt einfach Ohrringe und Tücher und eben der Hut aus Deutschland dann, der so ein bisschen rumging.
Wie hat sich das angefühlt dann?
Ja, eigentlich ganz gut. Also es war schon was anderes. Es ist jetzt kein Kleid, was ich so anziehen würde. Aber auch zu sehen, so okay, ja, ich kann das doch anziehen und auch ein bisschen irgendwie nochmal anders stylen und dann ist es, passt es aber auch wieder für mich.
Je nachdem, was man trägt, fühlt man sich ja auch anders. Also man geht ja dann auch anders durch die Welt. Haben Sie da auch ein Erlebnis, Frau Siebert?
Ja, ich hatte eine kasachische Weste an und ein tschetschenisches Kopftuch und das Kopftuch habe ich mir ein bisschen so turbanmäßig locker gebunden. Bin ich ja nicht gewohnt im Alltag so zu tragen, aber habe dann natürlich versucht, diese traditionellen Elemente aus Tschetschenien Rumänien und aus Kasachstan in mein Outfit zu integrieren, diese aber durch deutsche Sachen oder andere Accessoires aufzulockern, die kasachische Weste dann mit einem Gürtel so ganz grob enger zu schnallen oder ja, einfach durch Accessoires das Outfit aufzulockern.
Jetzt ist Kasachstan ein Land, das ist relativ weit rein physisch von uns entfernt. Almaty liegt 300 Kilometer von der chinesischen Grenze weg. Es ist von der Natur her ja ein komplett anderer Ort, wenn man jetzt hier aus Freiburg raus zum Fenster rausguckt. Was sieht man denn, wenn man in Kasachstan, in Almaty aus euren Unterkünften rausgeguckt hat?
Wir waren dort in einem Hostel untergebracht und der erste Blick dann von der Dachterrasse war schon spektakulär. Außenrum schneebedeckte Berge uns begrüßt haben.
Da geht es bis auf 5000 Kilometer.
Richtig. Und genau, man hat sich wie in so einer Alpenlandschaft ein bisschen gefühlt. Die Stadt selber ist sehr, sehr grün. Wenn man aber ein bisschen weiter aus der Stadt rausfährt, dann entdeckt man schon auch Steppe und Wüste und ein Canyon, also auch ganz andere.
Also eigentlich für alle was dabei, oder?
Ja.
Frau Grundmeier.
Ja, es ist wirklich ein Land für Outdoor-Sportler. Mit Kulturinteresse, auch zum Skifahren. Ne? Wir waren dort in der Nähe in einem Eisstadion, das auch weltbekannt ist. Das ist das höchstgelegene Eisstadion der Welt, Medeo. Und das war auch unser erster gemeinsamer Ausflug, den wir gemacht haben. Dazu wurden wir eingeladen von der Abai-Universität und das war schon schön zu sehen. Also, dass es dann sehr schnell hoch geht, nicht weit weg von der Stadt. So hoch, dass man dort noch Schnee liegen sah, kurze Zeit vor. Davor hatte es dort sogar noch geschneit und man konnte dort über 800 Stufen hochgehen und hatte dann also einen fantastischen Blick in diese Bergwelt hinein.
Sie waren also auch ordentlich sportlich unterwegs. Wie ist das mit der Kunst vor Ort, Frau Weiß? Gibt es Dinge, die Sie als Künstlerin auch jedem empfehlen würden, in Almaty auf jeden Fall gesehen haben zu müssen?
Sagen wir mal so, da gibt es so eine Spaltung wie in vielen außereuropäischen Ländern. Es gibt die traditionelle Kunst, die sehr auf die akademische Ausbildung setzt, also Sachzeichnen, Stillleben und so weiter in Malerei und Zeichnung. Die wurde auch an dem Institut gelehrt, an dem wir waren, an dem Kunstpädagogischen Institut, an dem ich auch vor 4 Jahren schon mal war. Man kriegt jetzt von einer wirklich zeitgenössischen Kunst in unserem Sinn sehr wenig mit. Es gibt sie aber. Also ich kenne da eine Reihe von Künstlern, die zum Teil auch weltweit bekannt sind. Da ist der Ansatz, ist aber ein anderer als bei uns, weil das oft Künstler sind, die noch in der Zeit der Sowjetunion groß geworden sind, sich entwickelt haben und da sehr viel in so einem Bereich von Protestpotenzial abläuft. Und die sind nicht sehr beliebt. Es ist kein Untergrund, aber es wird so betrachtet, also auch von den Kollegen, die wir da in unserer Abai-Uni hatten, weil das ist einfach Protestpotenzial und die Ästhetik spielt keine große Rolle. Das ist so ein Spannungsfeld, in dem sich das Ganze bewegt. Und deswegen ist es auch so, die Leute, die beschäftigt sind mit der Kunstlehrer- und Künstlerausbildung in Almaty, die sind sehr interessiert dran, von uns Impulse zu bekommen in der Richtung, dass einmal sie vertraut gemacht werden mit dem europäischen Erbe der zeitgenössischen Kunst und neue Sichtweisen entwickeln können, die aber nicht nur als Protest als Grundlage haben, sondern eben die Ästhetik, die bei ihnen in der Kultur sehr verankert ist, also ein ästhetisches Empfinden.
Jetzt ist es ja schon zwar eine Weile her, dass sich die Sowjetunion in Form aufgelöst hat und Kasachstan ja aber schlussendlich noch ein junges Land. Also so, weiß ich nicht, 30 Jahre sind ja natürlich jetzt nicht so die Welt. Das heißt, es braucht ja vermutlich auch in der Kunst, wie in der Mode, wie in der Musik ja eine ganze Weile, bis Dinge auch passieren und angenommen werden. Ist das vielleicht auch ein Stück weit der Hintergrund dann auch?
Ja, sicher. Also die Künstlergruppe, die ich da zum Teil kenne, die mit dem Protestpotenzial, die haben tatsächlich ein Projekt gemacht mit Unterstützung vom Goethe-Institut 20 Jahre danach, also nach der Auflösung der Sowjetunion. Und da wird das alles präsentiert und aufgearbeitet. Aber es gibt natürlich inzwischen auch Richtungen, auch von einer Kollegin, mit der wir gearbeitet haben, die ist ziemlich bekannt inzwischen in der Welt, eine Kasachin, die sehr ästhetisch sich sehr auf das kulturelle Erbe bezieht, also die Steppe, die Landschaft, diese bizarre gegensätzliche Landschaft und aber eben auch auf die Stoffe und die Ästhetik. Also da gibt es Entwicklungen die werden ja immer dann fruchtbar, also so weiß ich das auch aus anderen weiter entfernten Ländern, wenn der Kontakt mit Europa da ist und man das Europäische kennt, also der Josef Beuys zum Beispiel, der ist bekannt dort, weil er eben auch mit Filz gearbeitet und Filz ist ein nationales Material und sein Absturz und seine Filzgeschichte fing ja in der Mongolei an. Also der ist bekannt, wenn die Auseinandersetzung mit europäischer Kunst, zeitgenössischer da ist, aber gleichzeitig das eigene kulturelle Erbe reinspielt und nicht nur Protest gegen Sowjetunion.
Gegen politische Zustände,
ja, genau.
Im weitesten Sinne.
Ja, und das ist was, wo ich denke, da können wir ganz gut zu beitragen, wenn wir mit unseren Gedanken, also auch die Jungen, die Studenten, dahin gehen.
Jugendmode zeichnet sich ja manchmal auch durch Protestkultur aus. Also zumindest kenne ich das aus meiner Jugend auch ganz gut. Also meine Mutter fand die zerrissenen Hosen nicht gut. Gibt es sowas in dieser Form beispielsweise in Kasachstan auch, wo so ausgebrochen wird, Frau Grummeier?
Also diese Art der Subkulturen, ja, habe ich nicht wirklich wahrgenommen. Was ich festgestellt habe, war, dass einige Studierende, also vor allen Dingen Studentinnen, sehr modisch orientiert waren und da auch ihren eigenen Weg gefunden haben. Aber das, was Sie aus den 80ern noch kennen, Punks, zum Teil ja noch früher als 80er.
Ja, der Irokese.
Ja, ganz genau. Manche haben ja überlebt, andere nicht unbedingt. Das ist so nicht sichtbar gewesen für mich und spielt auch bei unseren jugendkulturellen Szenen nicht mehr so die Rolle. Also was ich festgestellt habe, war eine ganz hohe Medienaffinität. Die hat uns auch erstaunt. Da lachen die Studentinnen aus dem einfachen Grunde, weil die alle Instagram-Accounts haben.
Darüber und alles spielt veröffentlichen, sich vermutlich
alles ab sozusagen. Also da gebe ich meine persönlichen Informationen weiter, poste mich selbst. Es wurden also ständig Selfies gemacht. Und darüber hole ich mir auch, also über soziale Plattformen, Modeinformationen.
Also definitiv interkulturell.
Auf jeden Fall.
Wie war das für euch beide? Seid ihr auch auf Instagram? Oder?
Nein. Eine von uns hatte, glaube ich, einen Instagram-Account. Wir waren echt erstaunt, weil während wir noch liefen zur Bushaltestelle, wurde schon ein Foto gemacht und war schon online. Also das ging wirklich schnell und ja, waren wir echt, weiß nicht, also ein bisschen zwiegespalten, weil wir das auch nicht so gerne haben wollten, dass so, ohne dass wir vorher gefragt worden sind, einfach Fotos online von uns erschienen sind. Und ich glaube, wir in Deutschland gehen da ein bisschen sensibler mit solchen Geschichten um. Und ja, das ist bei denen nicht so.
Konntet ihr es irgendwie unterbinden oder seid ihr dann irgendwie offen damit umgegangen?
Ja, also ich meine, einige haben es dann klar gesagt, so, hey, ich möchte nicht, dass das Foto jetzt auf Instagram landet. Ansonsten habe ich es oft gar nicht mitgekriegt. Also es ist dann nur abends, weil die eine, die dann eben Instagram hat, hat so, oh ja, das ist schon wieder online, das ist online. Und wir so, Wann ist das passiert? Also wo wir einfach gar keine Handys dabei hatten oder eben auch kein Internet sowieso nicht unterwegs. Die waren aber auch wiederum völlig erstaunt, wenn man dann gesagt hat, nee, ich möchte nicht, dass das online kommt oder nee, ich habe keinen Instagram-Account. Dann ist so, wie, warum nicht? Und ja, ist halt so. Oder eine von uns hatte gar kein Handy, die eine kein Smartphone. Also so, ja, nochmal eine ganz andere Richtung.
Wie wurde das dann aufgenommen?
Also ich glaube schon verwundert auch.
Ja, also, würde ich auch sagen. Also ja, die haben das, glaube ich, nicht ganz verstanden und waren auf jeden Fall sehr verwundert. Und es gab eine Situation, da waren wir in der Steppe und haben Fotos gemacht und da haben wir dann auch vorher angekündigt und gesagt, okay, bitte, bitte, bitte nicht fotografieren und das sind Fotos für unsere künstlerischen Mappen später und wir möchten nicht, dass das fotografiert wird. Und das ist dann auch okay, also die verstehen das ja dann auch und es ist einfach nur neu für sie.
Welche Inspirationen habt ihr denn vielleicht auch aus der Landschaft gezogen und aus diesen Auseinandersetzungen? Also vor allem ihr beiden künstlerisch tätigen Jugendmodedesignerinnen.
Die Landschaft war natürlich sehr beeindruckend, klar, die Steppe, die Wüste, kilometerweit einfach nichts, ist schon inspirierend. Einmal hatten wir auch einen Abend, da waren wir im Theater, in so einem avantgardistischen Theater, das fand ich persönlich auch sehr, sehr inspirierend. Aber auch die Menschen an sich und wie sie sich kleiden auf der Straße, man guckt ja dann doch, was tragen die Menschen. Und auch wenn ich mich persönlich vielleicht nicht so schick anziehen würde, kann man doch einzelne Punkte sich da rauspicken und das dann auf sich übertragen.
Wie war das bei dir?
Ich glaube, so ähnlich. Also ich würde mich anschließen und auch eben vor allem dieses Modische, was jetzt ja auch schon häufiger angesprochen wurde, also sehr viel weiblicher, dass ich ein Kleid anhabe, ist nicht so häufig. Also halt einfach so dieses, okay, traue ich mich das? Wir haben auch festgestellt, dass, ja, was sie anhatten, war selbstverständlich für sie. Aber wenn wir hier in Freiburg so rumlaufen, wird man schon eher angeguckt. Also da ist es schon mal irgendwie ganz anders. Man fällt direkt auf, wenn man schicker ist. Und aber so dieses, okay, warum machen wir das nicht? Ist eigentlich schade, weil es schon auch schön war, sich einfach mal so ein bisschen auszuprobieren. Ich habe, glaube ich, noch nie so viel darüber nachgedacht, was ich morgens anziehe, wie auf dieser Exkursion. Also halt dieses morgens alle nochmal, hast du nochmal ein Oberteil oder Ohrringe? Können wir irgendwas tauschen, Schuhe? Also halt dieses, okay, wie können wir uns tatsächlich damit ausdrücken?
Es hat ja zwei Seiten, ne? Also wenn man das für immer macht, weiß ja, ich nicht, klar. Dann muss man die morgendliche Zeit vielleicht arg ausdehnen. Hat euch irgendwas da im Alltag jetzt verändert, in Bezug auf Eigenes und Fremdes in Anführungszeichen beobachtet ist?
Was mich auch erstaunt hat, war dann bei der Verabschiedung, wir sind es gewohnt, hier viel rumzureisen in Europa und auch generell weiter als Europa. Das sind die Leute dort in unserem Alter nicht. Und das hat mich dann schon nochmal sehr zum Nachdenken gebracht, wie schön das ist, dass wir in so einem freien Land leben und was für ein Privileg das ist, nicht nachdenken zu müssen, wohin ich jetzt als nächstes reisen möchte. Das machen die Leute dort in dem Alter nicht so.
Also haben Sie jetzt persönlich nochmal Freiheit sehr schätzen gelernt?
Ja, absolut, ja.
Wie kam es denn überhaupt dazu, mit Kasachstan eine Kooperation anzufangen und dieses Projekt zu machen?
Also das fing ungefähr vor 5 Jahren an, als ich zufällig Frau Nesvelde Nurtajeva getroffen habe bei uns am Kunstinstitut an der PH, die schon lange eine sogenannte Germanistenpartnerschaft mit der Abai-Universität und der PH betreibt und sich dafür einsetzt. Und dann war sie mal zufällig in der Kunst unterwegs und als sie merkte, dass ich Russisch spreche, sagte sie, ja, warum kommen Sie nicht mal zu uns? Und dann habe ich gedacht, na, dann mache ich das. Dann hat sie sich dafür eingesetzt, was eigentlich auch außerhalb dieser ursprünglichen Partnerschaft war, dass ich am Kunstinstitut Almaty unterrichten konnte, 14 Tage lang. Das wurde zum ersten Mal auch vom DAAD gefördert. Und dann ist das mir nachdrücklich geblieben, also diese Arbeit dort. Und als ich mit Frau Grundmeier wieder ein gemeinsames Projekt geplant habe, wir haben schon öfter zusammengearbeitet an der PH, war uns bewusst, dass wir eigentlich 2 Einladungen haben, schon länger. Einmal nach Grozny in Tschetschenien, also wir beide, weil wir die Dozentinnen schon kannten von hier. Und einmal nach Almaty. Und wir dachten erst, wir fahren nach Tschetschenien, aber da gibt es eine Warnung vom Auswärtigen Amt, also dass man mit Studenten eigentlich nicht hinreisen kann. Und dann haben wir gedacht, ja, dann fahren wir nach Almaty, da ist es schön, da hat es mir gefallen, ich kann das nur bestätigen und gucken mal, wie man das hinkriegt.
Und dann die Tschetschenen einfach dazu.
Ja,
ein.
Und dann kam dann aber im Nachhinein, wir haben dann eben mit Hilfe von Herrn Lebfrum vom
Akademischen Ausland,
genau, haben wir dieses Profil vom DAAD gefunden, Ost-West-Dialoge, wo explizit 2 zentralasiatische Länder und Deutschland zusammenarbeiten. Haben wir gedacht, das passt. Und haben die Tschetschenen nach Almaty, dachten wir, einzuladen. Das Problem war nur, dass dieses Profil Ost-West-Dialoge eigentlich für Politkonferenzen vorgesehen ist, wo Vorträge zur Konfliktprävention und so weiter gehalten werden. Und man mit der Kunst da ein bisschen exotisch außen vor ist. Aber meine Erfahrungen sind schon lange im euro-islamischen Dialog so, dass ich sage, Kunst ist das beste Mittel, um weder über Religion noch über Politik zu reden und eine unglaublich nachhaltige Annäherung von Kulturen zu schaffen. Also, ja. Und daraufhin haben wir unseren sehr aufwendigen Antrag gestellt und siehe da, das Projekt wurde gefördert vom DAAD.
Also wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste, würde ich sagen, dieses Projekt hat dabei geholfen, nicht über Unterschiede zu stolpern, sondern Gemeinsamkeiten zu schaffen. Frau Grundmeier, wie würden Sie
es Ja, sehen? Und der andere Teil ist eben die Alltagskultur. Mode ist ein wesentlicher Teil der Alltagskultur. Darüber entscheidet sich auch Akzeptanz. Und auch da konnte man eben feststellen, die Jugendlichen sind auch in diesem Bereich sehr gut aufeinander zugegangen. Die Outfits untereinander zu tauschen, haben die im Nachhinein als eines der Highlights empfunden. Und das zeigt ja auch, sie haben ein Stück Persönlichkeit von sich gegeben, es von jemandem anderen tragen lassen, haben wieder etwas von jemandem anderen genommen. Dieses Arbeiten in gemischten Gruppen hat eine wirkliche Annäherung unter ihnen gebracht.
Wenn man das so hört, denkt man, okay, es müsste eigentlich jetzt weitergehen.
Das war auch der Wunsch. Das wurde in der Table Ronde, also der abschließenden Diskussionsrunde, auch sehr deutlich zum Ausdruck gebracht. Das haben nicht nur die Studierenden gesagt, sondern auch deutlich die Dozentinnen und Dozenten. Die Grundlage dafür ist erst einmal, dass wir alle drei Partnerhochschulen sind und dass auf dieser Basis Austausche stattfinden können. Und jetzt geht es darum, geeignete Programme zu finden, um das dann auch finanzieren zu können.
Damit die auch zu uns kommen können.
Damit sie auch kommen können. Also das war für die tschetschenischen Studierenden, Dozierenden auch eine ganz tolle Sache, dass eben dieses DAD-Projekt eine Vollkostenförderung war. Das hieß, die gesamte Reise wurde finanziert. Das wäre sonst schwierig gewesen zu sagen, kommt mal, wie hätten Sie das finanzieren sollen?
Allein schon der Flug ist vermutlich nicht ganz günstig.
Nein, also die Reisekosten waren nicht groß unterschiedlich von Deutschland aus nach Almaty und zurück wie von Grozny aus nach Almaty.
Jetzt haben Sie mir vorhin verraten, dass die Partneruniversitäten bestätigt wurden, als sie vor Ort waren. Das heißt, es gab eine neue Unterschrift, es bleiben Partnerunis zur PH Freiburg. Insofern ist der Grundstein ja mal auf jeden Fall gelegt.
Und die ersten Dozenten und Dozentinnen haben sich auch schon angekündigt, die kommen möchten.
Dann können wir uns darauf ja sicher schon freuen, dann jetzt vielleicht mal einen kasachischen Abend hier an der PH Freiburg.
Das wäre toll.
Jetzt haben Sie ja alle gemeinsam an Projekten gearbeitet, Jugendmode zu designen. Also Sie haben dort vor Ort ja Modeschauen auch gemacht. Das bringen Sie ja auch hier mit nach Freiburg jetzt. Es wird eine Ausstellung geben im KG7. Die kann man sehen bis Ende September. Wenn Sie dran denken, was da entstanden ist, was ist aus Ihrer künstlerischen Perspektive, Frau Weiß, die Essenz des Projektes? Wie würden Sie das beschreiben? Was vielleicht auch in der Ausstellung dann auch sichtbar wird hier in Freiburg?
Ja, ich meine, es ist natürlich ein Projekt, es ist kein rein künstlerisches Projekt, sondern es ist an der Schnittstelle zwischen Design und Kunst. Das heißt, so dieser angewandte Bereich spielt da eben mehr eine Rolle als das freikünstlerische. Das ist ja eh ein Feld, was fließend ist überhaupt in der zeitgenössischen Kunst. Und ich finde zum Beispiel, also unsere Dokumentation zu diesen Outfits, die finde ich hervorragend. Das ist einfach nur Fotografie, die wir mit einem studentischen Tutor aus Almaty gemacht haben. Das ist eine sehr interessante Eröffnung über Jugendmode, die auch unsere Erwartungen ein bisschen konterkariert hat, weil wir gemerkt haben, als erstes mal, dass Jugendmode, so wie wir es verstehen und kennen, darauf sind wir erstmal nicht getroffen so. Das ist in diesen Ländern, in anderen vielleicht anders, aber in diesen Ländern anders. Also ich würde sagen, um nochmal auf Ihre Frage zu kommen jetzt gerade, ich glaube, dass die künstlerischen Möglichkeiten im performativen Kleiderwechseln, Vorführen, sich austauschen, anziehen gegenseitig und im Collagen erstellen übers eigene Foto, das sind künstlerische Techniken, die sind in dem Zusammenhang und im Einsatz in diesem Projekt einfach zur Öffnung der eigenen Vorstellungen über den anderen und über die andere Kultur eingesetzt worden.
Und vermutlich auch nochmal ein Stück weit über Körperlichkeit.
Ja,
Sinnlichkeit, genau. Körperlichkeit, ja. Mode als Transportmittel, als Medium.
Ja, also das heißt, die Resultate sind nicht so sehr die künstlerischen Arbeiten, die da jetzt großartig ausgestellt werden und individuell dann wieder verankert sind, sondern die Veränderungen in den Köpfen, die Erfahrungen, die bei den Teilnehmern stattgefunden haben.
Frau Grundmeier, Sie waren mitverantwortlich auch, mit Studierenden nach Kasachstan zu reisen. Sie natürlich auch, Frau Weiß. Sie haben vorhin gesagt, Sie wussten nicht genau, waren vorher noch nicht dort und so. Wenn Sie überlegen, was Sie dort jetzt alles überlegt haben, wie wird das beispielsweise im Wintersemester auch in Ihre Veranstaltung mit einfließen, die Erlebnisse, die Sie da hatten, diese Offenheit und Herzlichkeit und diesen Wunsch nach weitergehender Kooperation, machen Sie damit direkt im Anschluss was auch?
Also nicht in dem Sinne, dass ich zu einem solchen Thema gleich ein Seminar weiterführen würde, aber wir haben ja im Bachelor eine starke Ausrichtung auf die Fachwissenschaften. Wir haben im Master inzwischen eine Reflexion der Fachwissenschaften, die auch wirklich über das hinausgeht, was wir vorher machen konnten im Rahmen des Staatsexamens. Und da werde ich das beispielhaft anführen. Das kann sein, dass ich Ihnen einfach mal die Modenschau mit den kombinierten Outfits zeige. Oder aber wir haben zum Beispiel eine Modenschau von den tschetschenischen Studentinnen mit Gebetsgewändern und eine andere mit ihren Nationalgewändern. Das erinnert, also diese Nationalgewänder, die erinnern einfach an gotische Kleidung. Das ist sehr spannend zu sehen und da kann man immer wieder anknüpfen an dieses Thema. Und ein anderes Thema, was für mich auch dort sehr stark mitgeschwungen hat und was ich auf jeden Fall hier mit weiterführen werde, ist das, was ich mehrfach angesprochen habe, nämlich diese Akzeptanz und Toleranz von Heterogenität. Das sieht man in diesem multikulturellen Land sehr gut. Und das war auch etwas, was wir untereinander eben die ganze Zeit gelernt haben und versucht haben auch zu vermitteln.
Also Blick weiten,
ja,
auf Multikulturalität und Offenheit und Akzeptanz von anderen. Jetzt haben Sie alle gemeinsam ein tolles Projekt gemacht, wie ich raushöre. Man kann die Ausstellung sehen, man kann sich das angucken. Es wird weitergehen, es gibt bestehende Freundschaften. Habt ihr denn Freundschaften auch geknüpft zu Menschen, die ihr gerne wiedersehen möchtet?
Das war nicht so einfach, weil einfach die Sprachbarriere so ein bisschen im Weg war. Ich habe mit einer tatsächlich nur nachher ein bisschen geschrieben, einfach über WhatsApp, auf Englisch dann. Die war leider gar nicht Teil des Projekts, hing aber trotzdem irgendwie immer bei uns rum und hat dann auch die Modeshow gefilmt zum Beispiel. Aber ansonsten leider eher weniger. Also es wäre schön, aber da ist einfach die Sprache noch im Weg. Ja, ich hatte auch über WhatsApp zu ein paar Leuten noch Kontakt und ja, ich würde auf jeden Fall nochmal hinfahren und habe auch zu den Leuten dort gesagt, falls sie jemals eine Europareise machen möchten und in Deutschland sind, sollen sie auch anrufen und ich würde die gern wiedersehen. Und ja, habe da auf jeden Fall großes Interesse, das weiterhin zu verfolgen.
Wenn Sie alle vier jetzt drüber nachdenken, was Sie aus Kasachstan mit hierher gebracht haben, was würden Sie sagen, Frau Weiß, was haben Sie mitgebracht? Sie waren schon vor Ort, aber speziell von dieser Reise, was haben Sie nochmal mitgebracht?
Also für mich war das nochmal eine neue Öffnung für im Ausland sein. Bevor ich Kunst studiert habe, habe ich Slawistik studiert und spreche auch Russisch. Und habe das jahrelang nicht verstanden, warum ich das eigentlich gemacht habe. Das war verschütt gegangen. Und jetzt sehe ich irgendwie eigentlich in Kasachstan und überhaupt auch in den kaukasischen Ländern, sehe ich gerade eine Aufgabe, eine neue für mich, dass ich wohl in Zukunft da noch hingehen werde, als Künstlerin oder gerne eben auch als Kunstpädagogin. Das ist jetzt ganz extrem gewesen, also diese Öffnung für Auslandsaufenthalte nochmal neu, weil es so angenehm und so wunderbar fließend alles war dort und so eine Herzlichkeit. Und der Unterschied ist schon auch, das muss man vielleicht auch noch erwähnen, wenn jemand von den Hörern sich interessiert, nach Kasachstan zu reisen. Also ich kenne einige Länder und jetzt war ich also eine längere Zeit wieder in Kasachstan und denke, das ist ein angenehmes Land. Die Menschen sind gebildet, die geben klare Antworten, lassen einen aber gleichzeitig in Ruhe. Alles ist sauber, organisiert und es gibt wunderbare Outdoor-Möglichkeiten, Kultur, kann man nur empfehlen.
Frau Grundmeier, was haben Sie mitgebracht?
Für mich war es ja, wie gesagt, der erste Eindruck. Ich war das erste Mal in Kasachstan. Ich war einfach überrascht über diese Toleranz dort und auch die Offenheit und Herzlichkeit, die uns allen entgegengekommen ist, ob das nun Dozentinnen, Dozenten oder auch Studierende waren. Also unsere Studierenden, wir selbst waren sehr herzlich willkommen überall, wo wir hingekommen sind. Mich hat dieser schöne Gegensatz sehr inspiriert, eben diese große weltoffene Metropole Almaty. Das ist einfach auch nochmal eine wirklich sehenswerte Stadt.
1,5 Millionen Einwohner, glaube ich.
Mehr sogar, also 2 sind das inzwischen. Und dann in unmittelbarer Nähe die Berge, die Steppe. Das ist etwas, was wir so in Europa nicht kennen. Und deswegen auch, weil jetzt die Öffnung besteht, wir brauchen kein Visum mehr. Das war etwas, was wir vorher nicht wussten. Ich habe zum Beispiel lange Zeit damit verbracht, rauszufinden, brauchen wir nun ein Visum oder nicht? Und das wurde nicht unstrittig beantwortet. Und ich war dann sehr froh, dass es also diese Visumspflicht nicht mehr gab. Das macht es für uns natürlich deutlich einfacher, dorthin zu reisen. Und auch in der Stadt selbst haben wir festgestellt, dass wir sehr gut mit dem öffentlichen Nahverkehr zurechtgekommen sind. Aus meiner Sicht, ich hatte leider nicht so viel Freizeit wie die Studentin, haben sich denen viele Möglichkeiten erschlossen, sich frei in der Stadt zu bewegen. Also die sind da ja zum Schluss am letzten Tag, der war frei, wirklich durch die Gegend gefahren, haben noch einen Ausflug in die Berge gemacht und so weiter und so fort. Und es hat sich gezeigt, sie haben sich einfach wohlgefühlt und sie haben sich sicher gefühlt. Und das, denke ich mal, ist eine ganz wichtige Voraussetzung, wenn man in ein solches Land reist. Deswegen kann ich sagen, also dieser Kontakt ist etwas, der auf Austausch weiterhin beruhen sollte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass unsere Studierenden dorthin gehen, dass andere Dozenten von uns aus dorthin gehen. Aber auch die kasachischen und tschetschenischen Studierenden-Dozenten haben schon geäußert, dass sie ihrerseits Interesse haben, zu kommen. Und ja, das ist genauso wichtig.
Was hast du in deinem Koffer mitgebracht?
An Mitbringsel oder?
Ja, vielleicht zum einen an besondere Erinnerungen, zum anderen an...
Also ich habe von einer Studentin dort so eine kasachische Weste bekommen, so eine schön handbestickte, die ich auch bei meinem kombinierten Outfit getragen habe. Die fand ich sehr schön und ja, die habe ich super gern. Ansonsten waren wir auch auf dem Bazar dort und haben viel Gewürze und trockene Früchte und solche Sachen gekauft. Schön bemalte Schälchen, also alles dieses typisch kasachische.
Großen Koffer mitgenommen und wieder voll mitgebracht.
Ja, die waren auch, wir hatten eigentlich auch alle zu schwere Koffer und wir haben es eigentlich noch Frau Grundmeier zu verdanken, dass wir da ohne was drauf zu zahlen durchgekommen sind, weil sie dann mit der Frau da am Flughafenschalter noch diskutiert hat. Und dann hat's uns
halt funktioniert durch. Handeln in Kasachstan. Ich weiß, aus anderen Ländern, da klappt das nicht.
Ja, wir haben auch wirklich viel gekauft. Ja.
Ich habe keine Klamotten geshoppt, aber ich habe ganz viel Nüsse und Schalen geshoppt. So, oder halt so Teeschalen, ja. Genau, so sind das. Das habe ich auf jeden Fall mitgenommen. Aber ich glaube auch, also es wird jetzt auch schon genannt, so diese Naturverbundenheit war einfach echt schön. Also wir haben auch einmal die Möglichkeit gehabt, in ein Atelier zu gehen von einer Künstlerin da oder Dozierenden und da einfach auch mit Filz zu arbeiten, was so ganz klassisch ist. Und ja, einfach da zu merken, so okay, da ist noch voll viel so dieses Natur und Naturprodukte. Und ja, es ist einfach schön.
Ja, dann vielen Dank für den Besuch hier im Studio.
Vielen Dank, Ihnen.
Dankeschön. Dann gibt es jetzt nochmal kasachische Musik.